ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski und heute beschäftigt uns ein schwerer Unfall auf der A24 zwischen Herzberg und Neuruppin. 3 Menschen kamen gestern Abend ums Leben. Der Fahrer hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle über das Auto verloren. Ein tragischer Unfall auf einer Strecke, die als Unfallschwerpunkt bekannt ist. RBB24-Reporterin Helena Dehler fasst zusammen, was bekannt ist.
Das Autowrack liegt zwischen Bäumen im Wald neben der Autobahn und ist komplett zusammengedrückt. Steffen Müller von der Feuerwehr Wittstock-Dosse sagte noch am Unfallort:
Ja, wir haben hier einen massiv verformten PKW vorgefunden. Wir haben jetzt insgesamt ca. 3 Stunden gebraucht, um die 3 Personen aus dem PKW zu befreien. Diese waren schwerst im PKW eingeklemmt. Diese ganze Einsatzlage stellte für uns eine große Herausforderung dar.
Mehr als 20 Feuerwehrleute haben die toten Personen aus dem Fahrzeug geborgen. Laut der Polizei handelt es sich dabei um eine Familie. Ein 59-jähriger Mann und 2 Frauen im Alter von 47 und 19 Jahren. Wie schnell das Auto unterwegs war, versuchen Unfallforscher nun herauszufinden. Die A24 ist schon lange ein Unfallschwerpunkt. Im Jahr 2003 wurde auf der Strecke ein Tempolimit von 130 km/h festgelegt, weil es so viele Unfälle gegeben hat. Danach wurden die Unfälle weniger. Letztes Jahr im März dann wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben. Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer, sagt, das entspreche der aktuellen Rechtslage.
Es ist nämlich so, dass eine Behörde nur dann Tempolimits anordnen darf, wenn sie auch nachweisen kann, dass tatsächlich auch Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit stattfinden.
Würde sich also herausstellen, dass erhöhte Geschwindigkeit bei dem Unfall von gestern eine Rolle gespielt hat, gäbe es wieder einen Grund mehr, das Tempolimit wieder einzuführen. Dass das derzeit so geregelt ist, bedauert Zeidler.
Tatsache ist, es muss erst wieder etwas passieren, bevor die Behörde aktiv werden darf. Und das bedauern wir tatsächlich und würden es viel besser finden, wenn eine präventive Maßnahme auch aufrechterhalten werden darf und nicht rückgängig gemacht werden muss.
Für die Bergungsarbeiten war die A24 in Richtung Berlin für rund 4 Stunden gesperrt.
Wie gesagt, 3 Menschen sind bei diesem schweren Unfall gestern Abend gestorben. Und Sie haben es gehört, an der Stelle ist das Tempolimit von 130 km/h im vergangenen Jahr aufgehoben worden. Und der Unfall, zu dem wir jetzt kommen, und die Diskussion darüber ist anders gelagert. Da geht es dann eher um das Problem Raser. Ende Mai krachte eine Luxus-Sportlimousine vor dem Europacenter in Berlin in die Granitwelle auf dem Mittelstreifen des Tauentzien. 2 Menschen sterben, 2 werden schwer verletzt. Nicht der erste schwere Raserunfall auf dieser Strecke. Grüne und Linke haben daher das Thema Verkehrssicherheit auf die Tagesordnung des Abgeordnetenhauses gesetzt, um eine Entschärfung der Situation am Tauentzien zu erreichen. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel hat die Debatte verfolgt.
Einen nachdenklichen Ton schlug die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Antje Kapek, zu Beginn der Debatte im Abgeordnetenhaus an. In diesem Jahr seien schon 23 Tote im Straßenverkehr in Berlin zu beklagen. Dabei habe sich doch auch der Senat auf die Fahnen geschrieben, die Zahl der Verkehrstoten auf 0 zu reduzieren, so die Grüne.
Wenn Menschen im Verkehr schwer zu Schaden kommen, wird es oft erschreckend still. Dabei, meine Damen und Herren, ist der Weg zu einer Vision Zero, einer Vision Null Verkehrstote, keine Raketenwissenschaft.
Es gehe um ganz konkrete Maßnahmen, mahnte auch der verkehrspolitische Sprecher der Linken Christian Ronneburg an. Die beiden Oppositionsparteien haben einen Antrag ins Parlament eingebracht, in dem ein kompletter Umbau von Kudamm und Tauentzien gefordert wird. Engere und verschwenkte Fahrbahnen, mehr Ampeln sowie Temposchwellen und Bremskissen, um Raser auszubremsen und für mehr Sicherheit für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu sorgen. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU Johannes Kraft bezweifelt jedoch, dass sich so illegale Autorennen und Raserei verhindern lassen.
Solche Menschen, die mit 160 oder 180 durch die Stadt fahren, die werden Sie mit Tempo 30 und mit Tempo 50 Schildern nicht daran hindern, dieses illegale, vorsätzliche Tun, übrigens mit Tötungsabsicht, dann zu unterlassen.
Gegen Verkehrsberuhigung ist auch die AfD an dieser Stelle. Das Problem stellten jugendliche Autofahrer und unseriöse Autovermieter dar, die so wörtlich 500 PS-Boliden anbieten, sagte der AfD-Abgeordnete Rolf Wiedenhaupt. Die neue Mobilitätssenatorin Ute Bonde, CDU, wiederum nutzte ihren ersten großen Parlamentsauftritt für eine eher allgemeine Rede. Es brauche mehr Respekt im Straßenverkehr und gemeinsame Lösungen, sagte sie. Am Raser-Hotspot Tauentzien sind Poller keine Lösung, findet Bonde.
Der Schwerlastverkehr würde sonst in andere Straßen ausweichen, in die er einfach nicht gehört. Der ÖPNV, den wir beschleunigen wollen, wurde ausgebremst. Und natürlich müssen wir Rettungsgassen für Feuerwehr und Rettungswagen lassen.
Dass deshalb aber an Tauentzien und Kudamm alles bleiben kann, wie es ist, bezweifelt der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Tino Schopf, und lobt dabei ausdrücklich die Vorschläge der oppositionellen Grünen und Linken.
Wichtig ist, dass nun die bestmöglichen Maßnahmen zu prüfen sind. Und hier sind sowohl die Verkehrs- als auch die Innenverwaltung gefragt.
Ein Behörden-Ping-Pong bei der Verkehrssicherheit dürfe es nicht geben, schiebt der SPD-Politiker noch an die Adresse von Senat und Bezirk hinterher. Die Aktuelle Stunde im Abgeordnetenhaus war so gesehen wohl nur der Auftakt einer Debatte über mehr Verkehrssicherheit am Kudamm und Tauentzien.
Das war unser landespolitischer Reporter Jan Menzel aus dem Abgeordnetenhaus über die Debatte zu Raserunfällen in Berlin. Weit mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Und heute am Weltflüchtlingstag wird an das Schicksal von Flüchtlingen und Vertriebenen erinnert. Vor dem Berliner Dom standen heute überdimensionierte Papierboote auf dem Rasen. Und was es damit auf sich hatte, hat unser Reporter Markus Latton herausgefunden.
Papierboote im Großformat, 5 bis 7 Meter lang. Darauf Slogans wie Mensch ist Mensch und Wörter wie Frieden, Freiheit und Solidarität auf Deutsch, Arabisch und Ukrainisch. Porträts von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, bunte Handabdrücke. Freiwillige der Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt haben die Kunstobjekte für den Weltflüchtlingstag zum Lustgarten gebracht. Dabei sind einige der Boote, die ausgestellt werden sollten, verloren gegangen. Für Ruben Herm, Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt, ist das symbolhaft.
Die heutige Aktion hätte an sich 112 Botschaften gehabt, aber ein 5-Meter-Boot ist verschwunden, da weiß keiner, wo es hin ist. Wie viele Boote verschwinden spurlos im Mittelmeer jeden Tag? Eins ist, da gab es einen Wasserrohrbruch und es ist tatsächlich abgesoffen. Wie viele sind im Mittelmeer, wie viele saufen da ab?
Die farbigen Papierboote haben nicht wenige der Lustgartenbesucher zum Nachdenken gebracht.
Ich bin echt beeindruckt, wie schön manche Boote aussehen.
Ja, ist schön gemacht. Ist toll, dass Leute sich richtig einsetzen und ein Bewusstsein dafür haben, was passiert in der Welt.
Nebenan im Berliner Dom hat man sich für den Weltflüchtlingstag einen anderen Ansatz überlegt.
Er starb Tesfalidet Desbon, ein Mann aus Eritrea. Er starb an Tuberkulose und Unterernährung, nachdem er von einem Boot gerettet wurde. Er war 18 Monate lang in Libyen gefangen gewesen. Am 17.03. verstarben 11 Männer, Frauen und Kinder.
Schicksale derer, die auf dem Weg nach oder in Europa gestorben sind. Im Inneren des Doms werden sie verlesen. Draußen am Eingangsgitter flattern Zettel mit den Namen der Toten im Wind. Beim Namen nennen heißt diese Kunstaktion. Domprediger Stefan Scholb hält es weiter für geboten, auf das Thema aufmerksam zu machen.
Für mich ist das ein Akt der Menschlichkeit. Unser Grenzregime fordert Tote. Alles, was wir tun können, ist zu erinnern, ihre Namen lebendig zu halten und das, was so oft ausgeblendet wird, aber sich unmittelbar vor unserer Haustür abspielt, nicht zu verdrängen.
Asyl und Flucht werden für Sozialverbände, Kirchen und andere Engagierte auch nach dem Weltflüchtlingstag als Themen nicht verschwinden. Was allerdings verschwindet, sind die bemalten Papierboote im Lustgarten.
Eine Installation, also vor dem Dom, gab es heute in Erinnerung an Menschen, die auf der Flucht starben. An der Freien Universität Berlin wurde ja vor kurzem ein Protestcamp, wo palästinensische Aktivisten geräumt. Nun wollen Demonstranten eine mehrtägige Versammlung vor der Freien Universität errichten, auf einem öffentlich zugänglichen Gelände. Was dort geplant ist und wie Polizei und Uni dazu stehen, das hat unser Reporter Markus Streim recherchiert.
Zelte, Pavillons, Stromgeneratoren und ca. 100 Personen, die demonstrieren. Damit rechnet die Berliner Polizei. Bei ihr wurde das Protestcamp für den Zeitraum von einer Woche angemeldet. Standort eine Grünfläche direkt vor dem Henry-Ford-Bau der Freien Universität. Die Aktivisten, eine Gruppe, die sich Palästina-Komitee FU nennt und in einer Pressemitteilung ihr Vorhaben so begründet.
Das Camp findet vor dem Hintergrund des anhaltenden Genozids im Gazastreifen statt und vor dem Hintergrund massiver Repressionen gegen Studierende, die die Komplizenschaft der deutschen Regierung mit den Kriegsverbrechen Israels anprangern. Wir stehen hier, weil wir nicht länger schweigen können. Unsere Universität sollte ein Ort des kritischen Denkens und des offenen Dialogs sein, nicht der Repression und der polizeilichen Gewalt.
Die FU weist darauf hin, dass sie das Camp vor der Uni nicht genehmigt hat. Außerdem wurden an ihrem Standort seit Monaten intensive Dialoge geführt und zahlreiche Veranstaltungen beschäftigten sich mit dem Themenkomplex Israel, Gaza und der Region aus unterschiedlichen Perspektiven. FU-Präsident Günther Ziegler stellt in einer Pressemitteilung klar:
Wir gehen davon aus, dass die Polizei sicherstellen wird, dass das Camp ausschließlich der friedlichen und freien Meinungsäußerung dient. Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und andere Formen von Diskriminierung sowie jede Form von Gewalt, Aufrufe zur Gewalt und Sachbeschädigungen stellen für uns rote Linien dar. Sollte es zu solchen Verhaltensweisen kommen, werden wir Strafanzeige erstatten.
Die Polizei wird den Protest in Dahlem begleiten und laut Pressesprecher Martin Hallweg dafür sorgen, dass die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes eingehalten werden.
Das war unser Reporter Markus Streim über Pro-Palästina, über das Pro-Palästina-Protestcamp auf einem öffentlichen Gelände vor der Freien Universität Berlin.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein ganz besonderes Ein-Mann-Unternehmen ist Christian Germann aus Heidesee. Er betreibt ein mobiles Sägewerk. Im ganzen Land ist er unterwegs und zersägt vor Ort Baumstämme in alle gewünschten Formate. Das Sägewerk hängt er dabei einfach an seinen Transporter und fährt los. Zum Beispiel heute, da soll der 66-Jährige für einen Kunden in der Nähe, einem Forstwirt, Stammholz zu Holzlatten und Bohlen sägen.
Die Herausforderung ist, dass wir ganz schöne Mengen machen müssen und es zügig gehen muss, hat mein Auftraggeber gemeint. Und er eine ganze Menge Bestellungen hat, die wir dann mehr oder weniger anfertigen müssen.
Das mobile Sägewerk von Christian Germann ist ziemlich beeindruckend. Mannshoch aus rotem Metall. In der Länge kann es auf mehrere Meter ausgefahren werden. Es hat einen starken Motor und ein großes rundes Sägeblatt, das auf einer Schiebevorrichtung angebracht ist. Damit fährt Christian Germann über die Baumstämme. Bevor es losgehen kann, muss er das Sägeband einbauen. Das steht aufgewickelt unter großer Spannung. Hier ist Vorsicht geboten.
Da ich den Handgriff zum Entspannen nicht beherrsche, mache ich es immer anders. Es gibt eine Möglichkeit, die vorm Körper zu entspannen, aber das ist mir ein bisschen gefährlich für meinen Hals, weil die so scharf sind.
Der Forstwirt bucht Christian Germann und sein mobiles Sägewerk regelmäßig.
Weil wir die Investition scheuen, um so eine Maschine noch zu kaufen. Und weil wir nicht alles machen können. Geht ja nicht. Man kann ja nicht Wald bewirtschaften plus noch Maschinenpark vorhalten für irgendwas anderes.
Und deswegen ist er froh über den Mann mit dem mobilen Sägewerk. Das geht im Moment gerade immer wieder vor und zurück, vor und zurück, bis der Stamm komplett zerlegt ist. Danach geht's wieder von vorne los, stundenlang. Christian Germann ist unermüdlich dabei.
Ja, komm, einige Meter über den Tag zusammen, habe noch nie einen Schrittzähler montiert, aber ist eines, man ist abends durch die Konzentration ganz schön platt. Gar nicht mal, körperlich ist nicht so doll, die Füße merkt man abends ein bisschen.
Seit fast 20 Jahren macht Christian Germann diesen Job. Früher neben seinem Beruf als Außendienstmitarbeiter einer Telekommunikationsfirma. Beim Sägen ist er geblieben, auch im Ruhestand. Das hat viele Gründe.
Ein irrer Duft von frischem Holz, es riecht gut. Man hat abends was fertiggestellt, man sieht was, man kommt viel rum, lernt neue Leute kennen, ständig neue Situationen. Ist immer interessant.
Und das soll auch noch so bleiben. Ob für Waldbewirtschafter oder Gartenbesitzer, Christian Germann will als Lohnsäger noch lange in ganz Brandenburg seine Dienste anbieten.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.